Nochmal vielen Dank für die Einladung. Was wir heute vorhaben, ist eher ausgeschrieben. Wir werden sozusagen, ich werde versuchen, sozusagen einen demokratietheoretischen Zugang zu Medien zu definieren, den wir haben und wie wir das verstehen, und dann ein bisschen was über die Tiroler Medienlandschaft erzählen. Sehr in Bezug auf Eigentümer, Eigentümerinnenstrukturen, weil das so ein Spezifikum in Österreich ist. Die Geli wird dann verschiedene Möglichkeiten der Partizipation in Medien behandeln und Freirat vorstellen und die Praxis von Freirat ein bisschen vorstellen. Vorausgeschickt auch noch, wir haben keine Overheads oder keine PowerPoint, wir sind ein Radio, wir arbeiten ohne Bild. Falls es zu schnell ist oder irgendetwas, bitte unterbrechen, Verständnisfragen jederzeit. Wir haben auch eingeplant, dass wir danach nur Zeit zum Diskutieren haben. Wir werden nicht länger, glaube ich, wie 45 Minuten brauchen, zu zweit. Außerdem sind wir beide keine Wissenschaftlerinnen. Das kommt auch dazu und das bitte auch zu berücksichtigen beim Zuhören. Wir reden im Grunde aus der Praxis und aus verschiedenen Beobachterinnenpositionen beziehungsweise teilweise auch aus aktiven medienpolitischen Mitmachpositionen. Wir werden ein bisschen den Schwerpunkt auf Rundfunk legen, nicht, und wir gehen auch sozusagen bei Medien von einem Qualitätsbegriff aus, und Qualität bezieht sich vor allem auf einen Informationsgehalt von Medien. Also sozusagen, man fasst unter Medien alles zusammen, aber ich würde sagen, man muss das doch ein bisschen einschränken. Ich habe schon gesagt, aus demokratietheoretischer Sicht sind Informationen wichtig bei Medien, vor allem tagesaktuelle Informationen. Die brauchen wir für die Teilhabe an einem politischen Entscheidungsfindungsprozess. Und um das geht es vor allem. Ich meine, das ist eine Geschichte, wo wir uns eigentlich alle einig sind, dass es bei Medien um Informationen geht. Diese Informationen sind unerlässlich. Ganz egal, ob wir eine Veranstaltung besuchen wollen, ob wir irgendwas einkaufen wollen oder eben, ob wir uns an einem politischen Prozess, an Wahlen oder was auch sonst immer beteiligen wollen. Und umso besser diese Informationen sind, umso höher die Qualität und die Verlässlichkeit dieser Informationen sind, umso leichter fallen uns auch die Entscheidungen. Das Ganze empfiehlt auch sozusagen der Europarat, sich auf Medien in Bezug auf das anzuschauen. Das möchte ich kurz zitieren. The public role of the media in a democratic society applies to the news sector above all others, since the quality of the news received will affect the ability of citizens to contribute and to participate in the decision-making process which concerns them. Trotzdem ist es so, dass in weiten Teilen der Welt inzwischen Zweifel an dem demokratischen System, wie es wir kennen und wie es in die meisten Verfassungen niedergeschrieben ist, schon repräsentatives System herrscht und das sozusagen auch immer mehr wert. Man sieht das zum Beispiel an Wahlbeteiligung, die sinkt, vor allem bei Menschen unter 35, wo sie weit unter dem Schnitt ist und auch weiterhin beständig sinkt. Man sieht, dass Parteien Mitglieder verlieren, im Gegensatz zu früher extrem viel. Es gibt dieses Wort der Politik- oder Demokratieverdrossenheit und das ist auch etwas, wo immer wieder Medien ins Spiel gebracht werden, dass sie auch dafür verantwortlich sein, dass das gleichzeitig gibt es in der Gesellschaft aber immer mehr Bereiche, wo sich immer mehr Menschen engagieren. NGOs werden immer wichtiger und gewinnen an Bedeutung. Viele Menschen partizipieren in verschiedenen Bereichen. Das sind ganz neue Formen auch von einer politischen Partizipation. Das heißt ja, dass sozusagen aus dem, was früher, zumindest in meiner Jugend, noch sehr normal war, dass man Verantwortung delegiert, man geht wählen und dann sagt man, das sind jetzt meine Repräsentanten, dass sich das hin verändert, dass es viel zivilgesellschaftliches Engagement gibt. Menschen machen bei Boykotten mit, bei Petitionen, gehen demonstrieren, vieles Gleiches mehr. Das heißt, dass die repräsentativen Formen der Demokratie ergänzt werden durch Formen von unmittelbarer Teilhabe. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Medien. Die Medien müssen sozusagen auf unterschiedliche Rollen, die es gibt in der Demokratie und wie sich Demokratie ausgestaltet, reagieren, damit sie Öffentlichkeit weiter informieren können. Und so nehmen Medien in dem auch verschiedene Rollen wahr. Die Medien haben immer schon die Rolle gehabt, möglichst viele Menschen in ein demokratisches System oder in einen politischen Prozess einzubinden. Deswegen heißen sie ja Massenmedien, möglichst viele Menschen. Aber die Frage ist jetzt vielmehr die, mit welchem Ziel sie diese Einbindung machen und mit welchen Mitteln. Das kann man sich anschauen, indem man sich verschiedene Modelle von Demokratie anschaut und die Rolle, die die Medien in dem haben, also in diesen Modellen. Das schicke ich gleich voraus, diese Modelle, die existieren nebeneinander, die sind nicht abgegrenzt voneinander oder lösen sich nicht ab, sondern existieren nebeneinander. Da gibt es einmal dieses liberal-repräsentative Modell, das ist das, was in den meisten Verfassungen steht, also in einer repräsentativen Demokratie. Da wird davon ausgegangen, dass Medien Vermittler, Vermittlerinnen sind zwischen dem politischen System und den Bürgerinnen. Also die Bürgerinnen können bei der Wahl nur eine rationale Entscheidung treffen, wenn sie ganz konkrete Informationen kriegen. Das stellt an Medien sehr hohe Anforderungen. Sie brauchen Expertise, sie brauchen Objektivität, das sind diese Schlagworte, sie müssen rational berichten. Das Publikum ist dabei in einer sehr passiven Rolle, weil sozusagen in dem Wechselspiel zwischen politischem System und Medien nur sehr, sehr wenige Personen beteiligt sind. Die Medien müssen da auch unparteiisch berichten, sehr faktenorientiert informieren und vor allem ausgewogen. Ausgewogen heißt, eine Ausgewogenheit gemäß den politischen Kräfteverhältnissen. Die Bürger und Bürgerinnen, in dem Fall Leser und Leserinnen, sind in diesem Fall immer politische Subjekte, die kommen als Privatpersonen nicht vor und werden sozusagen von den Medien als Betroffene angesprochen. Dann gibt es das deliberative Modell, also ein beratendes Modell, das geht vor allem auf Jürgen Habermas zurück. Und der ist von der Vorstellung ausgegangen, dass ein von der Zivilgesellschaft getragener öffentlicher Diskurs entscheidend ist für Demokratie, dass Politik immer auf den reagiert. Trotzdem bleibt sozusagen der Wahlakt, irgendwann gehen die Menschen wählen, ein zentraler Punkt von dem Ganzen und es hält da die Trennung von öffentlich und privat nicht auf. Für die Medien heißt es, dass sie weniger so vermeintlich relevante Informationen bringen, sondern vielmehr an Themen- und Meinungsbildungsprozess durch die Vermittlung von ganz vielen, vielfältig verschiedenen Stimmen unterstützen. Also da wäre zum Beispiel das klassische Interview in der ZIP2, nicht wenn Politikerinnen da sitzen, sondern Expertinnen da sitzen. Man bezieht Expertinnen ein aus der Ökonomie oder aus sonst wo und lässt sich sozusagen Stellung nehmen über das, was die Politik macht. Und eben anders als im liberal-repräsentativen Modell bezieht sich da die Vielfalt eben nicht auf die Einbindung, wie ich jetzt in dem Beispiel gesagt habe, von staatlichen Akteuren, sondern eben von nichtstaatlichen, von NGOs und nicht ökonomischen Akteuren. Die Medienberichterstattung ist sozusagen in einer Dialogform orientiert. Und im Ganzen geht es darum, Ursachen, Bewertungen, Konsequenzen zu diskutieren, Lösungsansätze gemeinsam zu diskutieren. Und sozusagen das fließt dann wieder zurück in den politischen Diskurs. Dann gibt es das partizipatorische Modell. In der deliberativen Demokratie, da sind sozusagen die Akteure und Akteurinnen immer noch irgendwie organisiert, also zum Beispiel in NGOs eingebunden, in zivilgesellschaftliche Vereine. Und beim partizipatorischen Modell geht es aber dann darum, dass man wirklich möglichst alle einbindet. Das ist eine Riesenaufgabe. Also zu alle gehört da diese berühmte schweigende Mehrheit. Das heißt, da muss es auch ganz viel an den um Empowerment gehen, dass Menschen das kennen, dass Menschen wirklich partizipieren können. Da geht es viel um Motivation, da geht es um Aktivierung und man geht von der Vorstellung aus, dass das politische Interesse nicht von vornherein da sein muss, sondern dass es erzeugt werden kann. Und da können dann Medien sehr viele verschiedene Formen einsetzen, wie das gelingt. Da geht es oft um Emotionalisierung und mit dem eben auch Trennung von öffentlich und privat. Und es geht darum, dass sozusagen das Publikum sozusagen ein leidenschaftliches Interesse kriegt für etwas. Die Voraussetzung für solche Diskurse ist aber, auf andere Meinungen einzugehen und der zu respektieren, weil Vielfalt in dem Fall immer einer pluralen und diversen Gesellschaft entspricht. Weil ich es auch schon immer gesagt habe, der zentrale Akt ist das Wählen. Da geht man nicht so sehr aus, dass Wahlen das politische System stabilisieren oder auch rechtfertigen, sondern vielmehr eine Anerkennung von demokratischen Spielregeln, Menschenrechte und so weiter. Das Ganze darf man nicht vergessen mit der direkten Demokratie, weil in der direkten Demokratie ist ja der Fokus immer noch auf Abstimmungen bzw. Wahlen. Und sozusagen in diesem Bereich ungefähr bewegen sich Medien, verschiedene Medien und vor allem, wenn man über Qualitätsmedien redet, weil es sozusagen Qualität auch, oder weil man sich andere Sachen anschauen muss, wenn man schauen will, welches Medium ist ein Qualitätsmedium, je nachdem, in welchem Demokratiemodell sich das bewegt. Da steht jetzt Einschub. Also sozusagen das ist ein Ausgangspunkt, von dem wir beide ausdenken. Und bevor ich jetzt zur Tiroler Medienlandschaft komme, möchte ich kurz die österreichische umreißen, weil die, sagen, wenn man auf die schaut, eine sehr spezielle Situation auch hat. Weil die ist vor allem geprägt von zwei Faktoren. Wenn man sich im Printbereich anschaut, dann gibt es eine Konzentration auf ein paar ganz wenige Eigentümer, wie Raiffeisen, die katholische Kirche, und ein paar ganz wenige Familien. Ich lasse jetzt immer da einmal den Öffentlich-Rechtlichen weg, den ORF. Vor allem der Boulevard ist extrem geprägt durch zwei Familien. Wenn ich auf Raiffeisen eingehen darf, Raiffeisen ist 50% Eigentümer vom Kurier. Der Kurier ist mit zwei anderen, der Kronenzeitung und der Funke Media Group, Eigentümer von der Mediaprint. Die Mediaprint ist immerhin der drittgrößte Medienkonzern in Österreich. Raiffeisen haltet Anteile an der Verlagsgruppe News, das heißt an Profil, Format oder News. Die katholische Kirche, das wissen die wenigsten, ist einer der größten Medienkonzerne in Österreich. 80% der niederösterreichischen Nachrichten kann der katholischen Kirche und vor allem 96,7, glaube ich, über 96% von Styria, dem viertgrößten Medienkonzern in Österreich. Styria hat die kleine Zeitung, das kennen wahrscheinlich die Leute aus Osttirol, die ist schon eher ein Kärntner der Steiermark, der gehört die Presse, der gehört aber auch Regionalmedien Austria, das sind diese ganzen Bezirksblätter, die es österreichweit gibt, auf die ich gehe später nochmal ein, die gehören auch der katholischen Kirche, also Styria zu 50%. Der Boulevard ist in der Hand von zwei Familien, im Grunde, das sind die Dichans, der Christian Dichans ist der Chef von der Kronenzeitung, und seine Ehefrau, die Eva Dichand, Chefin von Heute, der größten Gratiszeitung in Österreich, die beide bei Weitem, jeweils einzeln, bei Weitem die höchsten Auflagen haben und bei Weitem die meisten Leserinnen haben. Die zweite Familie sind die Fellners, der Wolfgang und der Helmut Fellner, denen gehört die Mediengruppe Österreich, die Gratiszeitung Österreich, die bei uns jetzt nicht so sehr verbreitet ist, aber auch Ö24 Radio bzw. Ö24 TV, wo der Sohn von Wolfgang Fellner, der Niki Fellner, der wird uns auch nochmal begegnen, Geschäftsführer ist. Weiters gehört ihnen, haben sie Beteiligungen an der Antenne Österreich, also an Radio, das es eigentlich in jedem Bundesland gibt. erwähnen, weil er seit letztes Jahr der zweitgrößte Medienkonzern in Österreich ist, möchte ich auch das Red Bull Medienhaus mit 520 Millionen Umsatz. Das ist Servus TV und dann gibt es halt noch so ein paar Magazine, bei denen ist halt die Besonderheit, dass der Chef, der Dietrich Mateschitz, Alleineigentümer ist von dem Ganzen und sozusagen diese Medien, die unter diesem Red Bull Medienhaus sind, keinen finanziellen Druck haben. Da geht es nicht um Geld, das leistet er sich, man vermutet, aus verschiedenen Dingen. Er wollte immer so ein weltweites Red Bull TV machen, das hat er nicht gemacht. Wenn man den neuesten Online-Auftritt von ihnen anschaut, das Addendum, das sehr auf Rechercheplattform macht, kann man eher politische Gründe vermuten. Der zweite Faktor, warum die österreichische Medienlandschaft so ist, wie sie ist, mit hoher Konzentration und so weiter, ist der, dass der Rundfunk erst sehr, sehr spät liberalisiert worden ist. Bis 1998 hat es ein ORF-Monopol gegeben, also sozusagen hat es nur den ORF gegeben. Und erst seitdem ist der Rundfunkmarkt da geöffnet worden. Der ORF ist aber nach wie vor der bei Weitem größte Medienkonzern in Österreich mit über 1 Milliarde Euro Umsatz und den in jedem Bereich den höchsten Einschaltquoten, was zur Folge hat, dass, und das sagt jetzt jemand, der in Medienpolitik und auch im Bund in Medienpolitik sehr engagiert war und ist seit Jahren, dass Medienpolitik in Österreich einzig und allein Politik gegen den ORF ist. Wenn ich sage Medienpolitik, möchte ich ja kurz sozusagen auf Regulierung eingehen, wie in Österreich Medien reguliert werden vom Gesetzgeber. Ich habe es eh schon angedeutet, wenn jede Medienpolitik Politik gegen den ORF ist, ist der ORF das am weitesten regulierte Medium. Es gibt ein eigenes Gesetz, das ORF-Gesetz. Der ORF hat ganz einen bestimmten Programmauftrag, dem er folgen muss, hat ganz viele verschiedene Einschränkungen, was er alles nicht machen darf, wie zum Beispiel eine Limitierung bei Internetauftritten, Social Media ist ganz, ganz schwierig und so weiter. Danach, also nach dem ORF, ist am meisten der Hörfunk reguliert, egal ob der privatkommerzielle oder der privat nicht kommerzielle, die unterliegen dem Privatradiogesetz. Das sieht relativ große Hürden vor, dass man Lizenzen kriegt, also da muss man Lizenzen beantragen, die kriegt man dann für 10 Jahre. Da muss man nachweisen, dass man das ökonomisch, technisch kann. Man muss nachweisen, dass man der Meinungsvielfalt dient. Dann kriegt man eine Frequenz und die darf man dann bespielen und wird da im Laufe dessen aber eigentlich laufend und ständig kontrolliert von der Com Austria, dieser Behörde, die diese Frequenzen gibt. Fernsehen ist schon eigentlich fast gar nicht mehr reguliert. Es gibt schon eben auch für privates Fernsehen, für kommerzielles Fernsehen sowas wie Werbebeschränkungen. Aber es gibt zum Beispiel lediglich eine Anzeigenpflicht. Wenn ich sage, ich will jetzt ein Fernsehen machen, dann muss ich der Behörde nur mitteilen, ich mache jetzt ein Fernsehen. Ich muss keine Ansuchen stellen, dass ich das darf. Das sieht man zum Beispiel auch an dem, dass es in Tirol, wer hätte das geahnt, also wirklich regionale Fernsehens in Tirol, die auch da gemacht werden. Es gibt 45 TV-Anstalten in Tirol. Nur 14 Radios, wobei 3 von diesen 14 eigentlich sind. Printmedien sind eigentlich auch gar nicht reguliert, da wird der Regulierung erst, reguliert, außer strafrechtliche Belange natürlich und so weiter oder medienrechtliche Belange. Aber da wird der Regulierung erst schlagend, wenn man Presse- oder Publizistikförderung beantragt, dann muss man da gewisse Kriterien erfüllen. Und Online-Medien ja sowieso, ich meine, es gibt zwar das audiovisuelle Mediendienstegesetz inzwischen, wo es versucht wird, Online-Medien zu regulieren. Das wird aber nur schlagend, wenn sie ganz bestimmte Sachen machen und nicht prinzipiell. Dann schauen wir nach Tirol. Die Medienlandschaft in Tirol, wenn sozusagen, ich gehe jetzt auch wieder von einer Medienlandschaft aus, wo es tagesaktuelle Berichterstattung gibt oder zumindest einen Bezug zu politischen Vorkommnissen, wo probiert wird, über man vielleicht auch kulturelle oder gesellschaftspolitische Themen zu berichten. Weil schon gibt es ganz viel. Es gibt zum Beispiel 65 Magazine, die in Tirol hergestellt werden. die erfüllen das teilweise vielleicht wie die Tiroler Arbeiterinnenzeitung, also die AK-Zeitung. Aber von diese 65 gehen eben von der AK-Zeitung bis zum Passivhaus-Magazin. Eine wirkliche Tageszeitung, die sozusagen regional für Tirol ist, gibt es nur eine. Die kennen wir alle, das ist die Tiroler Tageszeitung. Und wenn man will, die TT Kompakt, die Gratis-Version von dem Ganzen. Es gibt zwei österreichweite Zeitungen, die sozusagen mit dem Tirol-Teil arbeiten, mit eigenen, immer nur eigenen Redaktionen da, beziehungsweise Redakteurinnen, Büros, glaube ich, haben sie beide keine mehr, der Kurier und die Krone. Und die überregionalen, die sich aber Korrespondentinnen sozusagen leisten in Tirol, das ist die kleine Zeitung, eben die versorgt vor allem Osttirol, Österreich, die Presse und der Standard. Und wenn man dann noch die Dolomiten dazu nimmt, also wenn man sozusagen den italienischen Teil da dazu tun, dann gibt es ganze 9 Tageszeitungen in Tirol. Zu den Besitzverhältnissen habe ich zu den österreichweiten eh schon was gesagt und zu anderen komme ich dann noch. Es gibt schon noch jede Menge an Zeitungen. Es gibt Bezirkszeitungen vom Brixentaler Boten bis zu den Bezirksblättern, die wir auch alle kennen. Es gibt Betriebszeitungen, Gemeindezeitungen, es gibt auf der Uni Zeitungen, es gibt Parteizeitungen, Verbands- und Vereinszeitungen, die sich aber sozusagen alle nicht wirklich mit einem tagesaktuellen politischen Geschehen beschäftigen. Der totale Platzhirsch, wie gesagt, die Tiroler Tageszeitung im Eigentum der Moser Holding. Die Moser Holding ist nach dem ORF, dem Red Bull Medienhaus, der Mediaprint und der Styria, die alle schon vorgekommen sind, der 5. Medienkonzern in Österreich, hat 183 Millionen Umsatz, Reichweite in Tirol von 44%, am Sonntag sogar noch ein bisschen mehr. Und mit dem ist sie schon einmal die Zeitung, das meinungsmachende Medium in Tirol. Das schafft sie vor allem auch deswegen, weil sie dann sozusagen dann noch mehrere Mittel dazu benutzt. Es gibt den Internetauftritt dt.com, der glaube ich inzwischen auch 50% Reichweite hat. Der Moser Holding gehört zu 100% Live-Radio Tirol. Sie hat Anteile an Welle 1, sie hat Anteile an U1, früher Radio Unterland, jetzt Unterhaltung 1. Und sie hat Anteile an Tirol TV. Dann kehren ja diese Bezirksblätter, das habe ich eh schon angedeutet, über die RMA, die Regionalmedien Austria, die 127 Lokal- und Regionalzeitungen in ganz Österreich machen, meistens fast, ich glaube ausschließlich sogar, als Gratiszeitungen. Eben gehört 50% der Moser Holding und 50% der Styria. Einen wirklich ernstzunehmenden Konkurrent hat die, als Printmedium, hat die Tiroler Tageszeitung gar keinen eigentlich. Mir ist da immer wichtig zu erwähnen, dass sozusagen die einzige Zeitung ist zwar eine Monatszeitung, die sozusagen nicht der Tiroler Tageszeitung gehört, aber sich auch mit politischen Themen beschäftigt, wenn auch der Schwerpunkt auf Sozial- und Kulturpolitik liegt. Der 20er ist die Tiroler Straßenzeitung, die im Gegensatz zu vielen Straßenzeitungen in Österreich oder auch weltweit eigentlich das Konzept verfolgt, dass sie eine eigene Redaktion betreibt, also dass nicht Verkäuferinnen, wie das schon bei Straßenzeitungen oft üblich ist, Artikel schreiben, sondern dass diese Redaktion macht und sozusagen mit dem eine Zeitung ausergibt. Der andere Konkurrent, das Echo, das es einmal gegeben hat, das sozusagen Vorbildprofil, Tiroler Politikmagazin, ist vor ein paar Jahren eingestellt worden. Beim Hörfunk, also Radio, da ist natürlich auch der ORF mit Radio Tirol der bei weitem größte Anbieter. Und schon kann man sozusagen auch diese Konzentration, die es auch in diesem Bereich gibt, erkennen, wieder, es gibt die Antenne Tirol. Die Antenne, also ich zähle jetzt einfach alle Radios auf, die in Tirol empfangen werden können. Die Antenne Tirol, die gehört der Manni Medien GmbH. Und diese Manni Medien GmbH gehört einem Hans Bodendorfer, der ist Rechtsanwalt in Wien. Und der zweite Gesellschaft ist der schon erwähnte Niki Fellner, also der Sohn von Wolfgang Fellner, der Geschäftsführer von Ö24. Die Antenne Tirol kauft übrigens die Nachrichten, die auf ihr Lachen von Krone Hit zu. Dann gibt es die Welle 1. Die haben 3 Gesellschaften gegründet, weil die gibt es im Oberland, die gibt es in Innsbruck und die gibt es im Außerfern. Die Außerferner Mediengesellschaft gehört zu 100%, die Lokalradio Innsbruck GmbH zu 91% und die Radio Oberland GmbH zu 20% dem Florian Nowak, das heißt seiner Firma, die Schallwellen Lounge GmbH. Der Florian Nowak betreibt in ganz Österreich an verschiedensten Standorten dieses Lounge FM Radio, das es auch in Innsbruck und Umgebung zu hören gibt und ist einer, der immer wieder versucht, aber es noch nicht geschafft hat, neben Krone Hit die zweite österreichweite Privatradiolizenz zu bekommen. Dann Radio Energy, das gibt es auch in fast allen Bundesländern, ist eine ziemlich schräge Gesellschaft, weil sie über ganz, ganz verschiedene Beteiligungen und Konstruktionen im Grunde zu 100% einer Stiftung gehört, die in Paris sitzt. Was ich interessant finde, weil das eigentlich nicht geht, weil Radios oder Hörfunk und auch Fernsehen, Rundfunk in Österreich mehrheitlich in österreichischem Eigentum sein muss, dass man das machen kann. Dann gibt es dieses U1, ich habe es auch schon erwähnt, das auch zu 20% der Moser Holding gehört, ist einer von den erfolgreichsten Sendern in ganz Österreich. Also auch wenn man das, sich das kommerziell anschaut und von den Einschaltquoten her, spielt halt sehr auf Volksmusik und mit sämtlichen Menschen, die bei Radio Tirol in Pension gehen, während bei Radio U1 verpflichtet, ist aber sehr, sehr erfolgreich. Dann gibt es noch so Exoten in Tirol wie Klassikradio, das aus Augsburg kommt und auch über sozusagen einen Strohmann ein österreichisches Besitzverhältnis hat. Dann in Innsbruck jetzt seit, glaube ich, einem halben Jahr T-Rock, die spielen Rockmusik. Radio Maria, das gibt es eigentlich auch in ganz Europa überall, aber die sind immer über eigene Vereine organisiert und haben einen Dachverband. Radio Osttirol ist auch ein Radio, von dem ich sehr viel halte. Die probieren so einen Mix zwischen kommerziell, privat und nicht kommerziell. Sind auch extrem erfolgreich. Die Besitzverhältnisse sind allerdings auch ein bisschen schräg, weil sie auch über ganz, ganz viele verschiedene GmbHs, Stiftungen und so weiter zu 100% im Eigentum von der Bezirkslandwirtschaftskammer Lienz sind. Und nachher gibt es natürlich noch Freirad, das exotischste von allen. Da sagt die Geli dann noch was dazu. Im TV-Bereich vielleicht nur kurz, da gibt es neben dem ORF Tirol eigentlich nur Tirol TV. Ich habe schon gesagt, es gibt eigentlich 45 lokale Fernsehanstalten. Da sind aber die allermeisten, weil Fernsehen ist einfach brutal teuer, Wetterkanäle und so Infokanäle für Touristinnen, die sich Tourismusvereine leisten. Tirol TV eben, wie gesagt, auch Beteiligung von der Moser Holding. Ich möchte noch ganz kurz eingehen auf ein paar Blogs, die es gibt oder Internetauftritte, die auch versuchen, sozusagen tagespolitisches Geschehen abzubilden. Man, die Divac.org kennen fast alle. Dem Markus Wilhelm gelingt es, sehr oft auch Themen zu setzen, die andere Medien aufgreifen. Inwieweit das Journalismus ist, ist was anderes, aber sozusagen, er versucht zumindest da diese tagesaktuelle Geschichte. Das Gleiche gilt für Prof. Innsbruck, das da in Innsbruck ist, die das teilweise versuchen, obwohl gut die Hälfte der Berichterstattung eigentlich Veranstaltungsankündigungen sind. Dann gibt es auch noch diesen Zauberfuchs, auch wenn er jetzt, zauberfuchs.com, auch wenn er jetzt sehr viel weniger macht. Der ist gegründet worden von der Irene Heiß noch in ihrer Zeit, als sie Journalistin war und nicht im Innsbrucker Gemeinderat saß, und machen jetzt andere Leute. Das Vorbild von YouTube war immer ZapTV. ZapTV gibt es seit 20 Jahren, ist viel, viel älter also wie YouTube und macht vor allem Kulturberichterstattung, hat immer schon und immer noch wahnsinnig wenig Ressourcen, das merkt man dem auch an, aber sozusagen das Bestreben gibt es und es gibt auch das Bestreben nach einer guten Berichterstattung. Wenn man wirklich gute Internetauftritte anschauen will, muss man nach Südtirol schauen, Salto BZ in Bozen, das ist wirklich ein qualitätsvoller, tagesaktueller Journalismus, der da gemacht wird, oder in Bezug auf Kultur- und Kunstberichterstattung das franzmagazin.com in Bozen. Und weil man nie vergessen darf, was man selber tut, beziehungsweise die eigene Uni tut, möchte ich auch noch einen Podcast erwähnen. Das ist auch sozusagen eine neue Medienform. Das ist Zeit für Wissenschaft, der da an der Uni Innsbruck gemacht wird von der Melanie Bartos und sozusagen qualitätsvoll und sehr hochwertig ist. Ich habe es am Anfang schon gesagt, der Überblick über die Medien in Tirol ist ja sehr eingeschränkt, sozusagen aufgrund dessen, dass wir davon ausgehen, dass es halt um Informationen geht und dass Information auch qualitätvoll sein soll. Und mit dem gebe ich jetzt an die Geli weiter.
Jetzt sind wahrscheinlich alle schon von Zahlen erschlagen, aber ich habe noch ganz kurz eine zum Draufsetzen. Worum reden wir überhaupt über das in Bezug auf klassische Medien? Weil es gibt ja immer wieder die Diskussionen, das Aussterben der Zeitung, das Aussterben von Radio, braucht es überhaupt nur im Zeitalter des Internet? Und da kann ich nur sagen, ja, es braucht es und auch die Zahlen zeigen schon Veränderungen, aber keine wirklich besorgniserregenden noch. Es ist recht schwierig, da wirklich umfassende Statistiken dazu zu finden. Also ich habe das jetzt aus mehreren Quellen, die RTR, das ist die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH, also die alles reguliert, was mit Radio, Fernsehen und Telekommunikationsdienst hat. Die gibt immer so einen Kommunikationsbericht aus. Es gibt die Mediaanalyse, es gibt den Radiotest und so weiter. Und es gibt in Deutschland eine große Statistikdatenbank, die nennt sich Statista, die vor allem auch für Medien ganz viele Daten sammelt, damit Medien, wenn sie Statistiken brauchen, auf die zugreifen können. So ein wichtiges Ding, eben warum reden wir über das? Laut Statista ist an einem normalen Wochentag in Österreich im Jahr 2017 von der Gesamtbevölkerung in Österreich, die nutzen das Fernsehen 133 Minuten täglich, das Radio 113 Minuten, das Internet 58 Minuten, Tageszeitungen 20 Minuten, zeitversetztes Fernsehen 5 Minuten und Zeitschriften und so Wochenzeitungen 4 Minuten durchschnittlich am Tag. Also man sieht schon, Fernsehen hat immer noch eine sehr hohe und sehr hohen Stellenwert, obwohl die Zahlen leicht zurückgehen. Wenn wir aufs Fernsehen hinschauen, in Österreich hat der ORF einen Gesamtanteil, also von denen, die Fernsehen schauen, ab dem Alter 12 plus, schauen 33,9% irgendwas vom ORF. Also das heißt, gutes Drittel konsumiert nach wie vor ORF und nicht die privat-kommerziellen. Wenn man es genauer anschaut, ist ORF 2 sein bisschen mehr wie 20%, ORF 1 10%, dann kommt schon weiter hinter Puls 4 mit 3%, ATV mit 2,6%, Servus mit 2,1%, ORF 3 mit 2% und ATV 2 mit 0,7%. Das heißt, alle anderen, die es gibt, so wie Ö24 TV oder GoTV, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt aber auch, die Zahlen klingen ja extrem niedrig, dass einfach in Österreich, das einfach ein sehr kleiner Markt ist, Deutschland noch sehr groß mitspielt und eben Deutschland auch ja dabei ist, ganz viele österreichische privaten Sender aufzukaufen und so Mediengruppen zu machen. Und die haben natürlich sehr hohe Anteile, die sind aber in der Statistik nicht erfasst, weil es um österreichisches Fernsehen geht. Beim Radio ist es so, dass das konstant seit Jahren zurückgeht. In einem Schnitt von 2007 bis 2017 von 205 Minuten täglich auf 179. Und auch dort ist wieder so, dass der ORF den großen Anteil hat von den österreichischen Radios, nämlich 60%. Davon fallen 40% auf Ö3, 15% auf die regionalen, also die Bundeslandradios 3% auf Ö1 und 3% auf FM4. Und das heißt, im Ö3 ist nach wie vor die große Cash-Cow vom ORF. Und die ganzen Privatkommerziellen, die wir vorher gehört haben, teilen sich den Rest von ca. 36% auf. Wie hoch ein Menschenradio, das finde ich auch sehr spannend. Das ist auch was sich sehr ändert. Und da gibt es eine Statistik aus dem Jahr 2017 von über 10-Jährigen, also 10 plus. Das meiste nach wie vor Radio mit einem Radio als einem Standgerät sein knapp 52% und dann kriegen wir als nächstes Autoradio mit über 46% und dann Kabel, Satellit, Internet, Smartphone spielt beim Radiohören eigentlich keine Rolle. Außer wenn man die 14- bis 29-Jährigen anschaut, die nutzen nur zu einem Drittel das Radio-Standgerät als Quelle zum Radiohören und machen das mehr vor allem über das Smartphone. Und da wird die Entwicklung hingehen. Podcast ist schon gefallen, auf das Thema werde ich später dann nochmal kommen. Umgekehrt zum Radio gibt es beim Internet logischerweise einen konstanten Anstieg. Von 2000 bis 2017 ist es von 2,1 auf 7,7 Millionen Nutzerinnen in Österreich angestiegen. Also es gibt noch Gegenden, wo es kein Internet gibt, aber es werden immer weniger. Und da ist so, also es geht sozusagen nach unten die Nutzung von einem Standgerät oder Laptop, nämlich in die letzten 3 Jahre von 200 auf 170 Minuten täglich. Und es geht aber aufwärts mit Smartphone von 95 auf 114 Minuten täglich. Also das sind, glaube ich, die Sachen, die sich groß ändern. Zum Thema Zeitungen, weil das vorher auch viel Thema war, da ist so, dass, wie eh schon erwähnt, den großen Anteil, also von Tageszeitungen rede ich jetzt, bei 14-Plus-Jährigen den großen Anteil hat die Kronenzeitung österreichweit mit fast 30%. Gefolgt von der Gratiszeitung Heute mit 12,6%, dann Kleine Zeitung 10%, Kurier 7,3%, Österreich, die zweite große Gratis-Tageszeitung in Österreich mit 7%, Standard 6,5%, Oberösterreichische Nachrichten 5%, die Presse 4%, Tiroler Tageszeitung 4%, Salzburger Nachrichten 3,5%, Vorarlberger Nachrichten 2,2%. Und da vielleicht nochmal zur Erinnerung, Kronenzeitung und Heute sind beide fest in der Hand der Familie Dichand, also die kommen quasi aus demselben Haus. Und noch ein Beistrich dazu, da komme ich später auch nochmal, aber vielleicht habt ihr ja schon einmal gehört vom sogenannten Ehrenkodex der österreichischen Presse, also ein Richthandbuch herausgegeben vom österreichischen Presserat, auf den komme ich dann später auch nochmal zu sprechen. Der gilt in Österreich nur für den Printbereich und sozusagen alle Zeitungen suchen sich selber aus, ob sie Mitglied werden beim Presserat oder nicht und sich sozusagen diesem Ehrenkodex unterwerfen oder nicht. Und die zwei Zeitungen, die von über 40% der Menschen in Österreich täglich gelesen werden, sind nicht Mitglied in diesem Presserat. Und alle anderen schon. Also das finde ich schon auch sehr wichtig zu bedenken in Bezug auf die Medienlandschaft in Österreich. Okay, aber jetzt ist genug mit Zahlen. Ich würde jetzt gern nochmal zurückgehen auf diese verschiedenen Demokratiemodelle, die vorher vorgestellt worden sind, also das liberal-repräsentative, das deliberative und das partizipatorische. weil das ja auch schon vom Markus angesprochen worden ist, dass die einfach auch als Folge verschiedene Anforderungen an die Medienarbeit haben. Es ist auch schon darum gegangen, dass in der Bevölkerung die Bereitschaft zunimmt, dass sich die Zivilgesellschaft in politische Meinungsbildungsprozesse und Entwicklungsprozesse immer mehr einbringt. Auch das hat Auswirkungen auf die Medien, wie wir schon gehört haben. Was heißt das jetzt für den Rundfunk? Es gibt einen Artikel von der Marine Beaufort, die ist Mitarbeiterin in der Akademie der Wissenschaften. Die Akademie der Wissenschaften macht diesen vorher erwähnten Media Pluralism Monitor, den Medienvielfaltsmonitor. Das heißt, im Auftrag der EU-Kommission seien verschiedene universitäre Einrichtungen beauftragt, die Medienvielfalt in ihrem jeweiligen Land zu beobachten in Bezug auf Medienvielfalt oder Aspekte der Regulierung und der Organisation und das bewerten und gegenüberstellen. Im Jahr 2017 haben da jetzt schon 26 Länder daran teilgenommen und das wird einfach jährlich gemacht. Und die kommen zu dem Schluss, dass Vielfalt für ein demokratisches Mediensystem auf allen Ebenen konstruktiv ist. Das heißt, sowohl in der Struktur, in der Organisation, in der Kommunikation, im Inhalt und in den Formaten. Und die Marine Beaufort hat eben einen Artikel geschrieben, der ist vom 4. September im der Standard AT in der Rubrik Blog, ein Fall für die Wissenschaft mit dem Titel Was der Rundfunk für die Demokratie machen muss und wirft da einen Blick drauf, in den Förderrichtlinien für Rundfunk in Österreich, was spielt da Vielfalt und was spielt da Demokratie für eine Rolle in den verschiedenen also Rundfunksektor. Oder eigentlich muss ich sagen, in den Radiosektoren. Alle haben gemeinsam, dass sie über das öffentliche Leben informieren müssen, dass sie einen Beitrag zur Meinungsvielfalt beitragen, zur Integration, zur Bildung, zur kulturellen Vielfalt und das österreichische und das europäische Bewusstsein fördern sollten. Der ORF in ganz Österreich, also im nationalen Raum, die Privatkommerziellen in erster Linie regional und in zweiter lokal und die Nichtkommerziellen mit Schwerpunkt auf lokal und dann Erweiterung in das Regionale. Und sie schreibt, wenn man da jetzt genauer hinschaut auf diese Förderrichtlinien, dann kriegen wir eben aussehen, vom ORF wird gefordert, dass er umfassend, unabhängig, unparteiisch, objektiv die Vielfalt der im öffentlichen Leben vertretenen Meinungen angemessen und ausgewogen berichtet. Von den Nichtkommerziellen wird gefordert, also das beruht auf dem Gedanken der Partizipation, dass sie den zivilgesellschaftlichen Diskurs fördern, unterrepräsentierte Gruppen und Sprachen eine Möglichkeit geben, medial vorzukommen, dass sie sich aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen, dass sie sich vernetzen und dass sie einen offenen Zugang zur freien Meinungsäußerung bieten und somit einen Beitrag zur Stärkung der Medienkompetenz der Menschen leisten. Und wenn man die Förderrichtlinien von den Privatkommerziellen anschaut, dann kommt nicht einmal der Begriff Demokratie in denen vor. Lass jetzt einfach mal so stehen. Jetzt geht es endlich in die Praxis, auch in unsere Praxis. Und da stelle ich jetzt als erstes mal die Frage, was ist ein Journalismus überhaupt und was gibt es für Mischformen? Also der Anspruch an Journalismus wird ganz oft als die die vierte Gewalt im Staat bezeichnet, neben Exekutive, Legislative und Judikative. Das heißt, Journalismus ist was sehr Wichtiges in einer Demokratie, vor allem im Sinne von, dass nicht jemand vorschreibt, wie der Journalismus funktionieren soll, sondern der Journalismus ist da oder Journalistinnen sind dafür da, um Informationen weiterzugeben, zu filtern, zusammenfassen, verständlich machen, übersetzen, damit sie die Menschen verstehen können, dass sie aber auf Machtverhältnisse schauen und auf Manipulationen erkennen und die aufdecken, Zusammenhänge erkennen, erklären, recherchieren, analysieren, kontrollieren, kritisieren, Fragen stellen, kommentieren, netzwerken und auch sich selber reflektieren. Entschuldigung. Das ist sozusagen ein Anspruch an Journalismus. Ein Problem dabei ist so die Gegenüberstellung von Gewinnmaximierung und Ausgabenminimierung. Also Journalistinnen arbeiten unter immer prekäreren Verhältnissen. Wir haben schon gehört, Medien kosten viel Geld und der ökonomische Druck steigt. Das heißt, weniger müssen die gleiche Arbeit leisten. Wichtig ist darauf zu schauen, der Unterschied zwischen Journalismus und Public Relation. Also viele, die versuchen irgendwie im journalistischen Bereich irgendwie beruflich auch Fuß zu fassen, stellen mit Erschrecken fest, dass es sehr schwierig ist, als Journalistin irgendwo einen Job zu kriegen und wenn man Glück hat, irgendwo in einer PR-Abteilung, sogenannte Öffentlichkeitsabteilung von irgendeiner Firma oder so, unterkriegt. Nur da darf man nie vergessen, es hat eigentlich nichts mit Journalismus zu tun, weil da geht es immer darum, aus der Perspektive dieses Betriebs, dieser Organisation, Informationen nach außen zu geben. Das heißt, es ist immer sehr subjektiv. Die sind natürlich immer sehr bemüht, selber möglichst gut dazustehen. Und Journalismus, eine der Aufgaben ist genau darauf zu schauen und unter Umständen schöne Zahlen einmal genauer anzuschauen, ob sie wirklich so stimmen. Ein Thema ist das auch bei der neuen Regierung, die auch probieren, in diese Richtung zu arbeiten, indem sie zum Beispiel keine Pressefotografinnen bei ganz vielen Sachen mehr zulassen, sondern selber die Fotos stellen. Und somit nehmen sie Einfluss, welche Fotos gehen nach außen und wie ist wer auf diesen Fotos dargestellt und so weiter. Und das heißt, bei Fotos, die man in der Zeitung sehen, ist es immer total wichtig hinzuschauen, von wem ist denn das Foto eigentlich. Oder die jetzt vor kurzem Thema, die bestimmte Medien einfach nur mehr die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen weitergeben wollten, aber keine zusätzlichen Informationen mehr geben. Also das sind große Gefahren für den Journalismus. Und da muss man immer genauer hinschauen, dass man es auch nicht vertauscht und durcheinander bringt, was ist jetzt wirklich Journalismus und was nicht da. Es gibt auch neue Anforderungen an Journalistinnen. Früher war man entweder hat man bei einer Zeitung gearbeitet oder beim Radio oder beim Fernsehen oder war Pressefotografin oder was auch immer. Heute gibt es die crossmedialen Ansprüche, das heißt, ganz viele leben mit der Realität, dass sie gleichzeitig einen Beitrag machen fürs Radio, ein Bild dazu für manche wirklich auch fürs Fernsehen oder zumindest für den Online-Auftritt von einer Zeitung zum Beispiel auch Fotos machen müssen und dann neben einem Radiobeitrag auch noch einen Artikel ins Online-Archiv stellen müssen. Also viele haben es ja nicht mehr in ihrem Genre, weil jemand was schreiben kann, heißt noch lange nicht, dass die Person auch einen guten TV-Beitrag machen kann und umgekehrt. wird aber von vielen mittlerweile gefordert. Das Ganze in einem totalen Tempo. Mit online gibt es auch den Anspruch, dass das permanent aktualisiert wird. Früher ist eine Zeitung einmal, oder ganz früher hat es 2 oder 3 Ausgaben manchmal von einer Zeitung täglich gegeben. In meinem Leben nicht mehr, aber zumindest eine am Tag, aber diese eine hat es gegeben und nicht ständig online alle, sobald irgendwas sich ändert, muss man das sofort wieder aktualisieren. Und der dritte andere Bereich ist, eben, wer ist Journalist oder Journalistin, weil mittlerweile können alle Menschen in welcher Form auch immer publizieren übers Internet. Es gibt Bloggerinnen, die da können Zeitungen nur davon träumen, solche Quoten zu haben. Und da darf man auch nie vergessen, eben, was ist Journalismus und was machen Privatpersonen oder im Eigeninteresse und da genau hinschauen. Und dann gibt es natürlich viele Mischformen, also das ist jetzt auch keine Wertung oder so, sondern nur das, man muss eben hinschauen, weil das sozusagen auch immer mit der Glaubwürdigkeit zu tun hat. Und ist ja gerade ganz viel Thema und ist ja vorher schon erwähnt worden, die Medien werden für wahnsinnig viel verantwortlich gemacht, was so im Leben passiert, in der Demokratie passiert. Nur eben, es wird über Journalistinnen geschumpfen, nur für ganz vieles kennen Journalistinnen gar nichts, weil zum Beispiel, was schon erwähnt war, ein Blog wird in seltensten Fällen von Journalistinnen geschrieben. Das heißt nicht, dass Blogs schlecht seien, ganz im Gegenteil, aber das heißt, dass die allermeisten Bloggerinnen nicht journalistisch arbeiten. Das heißt, die haben einfach einen anderen Zugang. Zum Beispiel, es gibt ganz viele Blogs, zum Beispiel im Wissenschaftsbereich. Menschen, die ein großes Wissen in irgendeinem Bereich haben, wollen das Wissen weitergeben und können das in Form von einem Blog. Oder wissen wir eh, was es alles gibt. Aber es ist meistens so, dass das nicht was Objektives ist, sondern was Subjektives von dieser Person und somit nicht diesen journalistischen Anspruch erfüllt. Und das darf man auch nie vergessen, eben wie glaubwürdig ist eine Quelle, auf das muss man immer schauen. Eine andere Mischform ist der sogenannte Citizen Journalism oder Bürgerjournalismus. Das ist... Da geht es darum, dass eben Nicht-Journalistinnen großteils eine aktive Rolle einnehmen und Infos sammeln und auch analysieren und auch eben schauen, dass diese Informationen weiter verbreitet werden. Und die arbeiten großteils mit Social Media und haben aber den Nachteil, dass in der Schnelle der Zeit sie manchmal nicht sehr gut recherchiert sein oder zumindest nicht wirklich die Quellen angeben, wo sie diese Informationen herhaben. Ganz klassisch, also Citizen Journalism ist bei uns da in aller Munde gewesen, so rund um den arabischen Frühling, wo plötzlich Social Media so eine große Rolle gespielt hat, weil eben die Medien waren alle verboten, Internet war geschlossen, aber die Menschen vor Ort haben über Social Media Infos weitergegeben, die für alle anderen total wichtig waren. Ein Beispiel, wir waren vor kurzem in Ferrara bei so einem Journalistenkongress. Und da war einer von der Agence France-Presse und hat erzählt, dass sie in Syrien, also sie die große Diskussion haben, wie immer in Kriegsgebieten schickt man da noch Journalistinnen hin, aber wir wollen natürlich von diesen Gebieten berichten. Und die haben immer noch in Damaskus ein Büro, aber dort ist ja relativ ruhig. Und die fangen jetzt an, Menschen vor Ort, die interessiert sein, als quasi so im Schnelldurchlauf und halt also die fangen dann schon einmal an und kriegen halt laufend dann Fortbildungen als JournalistInnen auszubilden, aber das ist eigentlich auch jetzt zum Zeitpunkt nur eher so Citizen Journalism. Aber über das, dass da enge Zusammenarbeit gibt und vor Ort in Damaskus zumindest jemand diese Menschen ausbildet, wird es immer mehr zum Journalismus. Aber die sehen es sozusagen als ihre einzige Chance, um ihre Mitarbeiterinnen nicht zu gefährden, Menschen, die vor Ort leben und dieses Risiko eingehen, journalistisch tätig zu sein, zumindest auszubilden und vor Ort, soweit es halt geht, zu unterstützen. Wo es nicht so ein tolles Beispiel ist, ist zum Beispiel CNN. Die rufen immer wieder Menschen auf, wenn irgendwas passiert ist, wo sie natürlich mit der Kamera nicht vor Ort waren. Wenn irgendjemand Videos hat, bitte schickt uns die und senden da schon auch Videos aus, die jetzt so einen Journalistinnen-Check nicht immer durchgehen würden, weil eben Menschen oder Sachen dargestellt werden, die in einem seriösen Journalismus eigentlich nicht gezeigt werden würden. Nennen tut man das ganz oft dann User-Generated Content, also das heißt, dass Personen ohne, also Konsumentinnen, Leserinnen, Zuschauerinnen, ohne Geld dafür zu kriegen, ihren Content am Medium zur Verfügung stellen, ist jetzt nicht per se was Verwerfliches, weil es gibt ja die super Beispiele, es gibt viele Zeitungen, die Foren haben, es gibt viele Zeitungen, die Foren haben, die nicht sehr viel Wert darauf legen, was die Leute dann schreiben und das nicht wirklich kommentieren und in ihre Arbeit einfließen lassen. Aber ein gutes Beispiel ist Standard.at, die wirklich versuchen, über diese Foren ihre Leserinnen an sich zu binden. Und man sieht zwar in der Online-Version, es gibt da das Hashtag User, was extrem prominent platziert ist, weil das gleich nach dem ersten aktuellen Blog kommt, wo einfach auch Userinnen Themen setzen können, die dann nach außen gehen. Auch schon erwähnt, so profinnsbruck.at, die versuchen eben auch so Menschen dazu zu bringen, zu partizipieren. Aber eben, wie gesagt, man muss immer hinschauen, ist das Journalismus oder nicht da. Und mit dem Krimi zu Freirad, bei uns, das ist auch eine Mischform, also wir behaupten nicht, dass alle Menschen, die bei Freirad arbeiten, auch wirklich klassisch journalistisch arbeiten, aber es hat Anteile. Es gibt Mindestansprüche an alle, die was machen, in Bezug auf was sie lernen müssen, damit sie überhaupt bei uns Radio machen können, und das müssen alle erfüllen, aber alles, was darüber ausgeht, ist dann freiwillig. Ganz kurz zur Geschichte, wir haben eh ganz am Anfang schon das erwähnt. Also Freirad gibt es schon ganz ewig, schon in der sogenannten Piratinnenzeit. Piratinnen heißt Menschen, die illegal, wie man gehört, Radio ist strengstens reguliert, nicht nur bei uns, sondern weltweit, hat es immer schon Menschen gegeben, die illegal senden, aus verschiedensten Gründen. In Österreich hat es das schon ganz früh gegeben, aber so wirklich real dann wieder ab die Ende 70er Jahre, vor allem in Graz und dann so ab die Mitte 80er Jahre in Wien, und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis nach Innsbruck gekommen ist, aber so mit Ende 90 hat die Piratinnenzeit in Innsbruck gestartet, wo die Uni auch sehr involviert war, weil sie ganz oft das ermöglicht hat, dass man am Dach oben stehen kann, um zu senden. Weil das Ganze war dann ein Problem, die Funküberwachung ist immer strenger geworden, die Gesetze sind strenger geworden, Verwaltungsstrafen sind zu strafrechtlichen Strafen umgewandelt worden, was dazu geführt hat, dass die ganzen Piratinnengruppen sich zusammengeschlossen haben, österreichweit, und beschlossen haben, sie möchten jetzt den Fokus auf die Legalisierung werfen, und Das aus diesem Grund, weil bis dahin in Österreich im Rundfunkbereich, also sprich Radio und Fernsehen, der ORF ein Monopol gehabt hat. Also es hat, Österreich war das letzte Land in Europa vor Albanien, wo dieses staatlich-öffentlich-rechtliche Monopol gefallen ist. Und eben, die haben sich zusammengeschlossen, um das zu Fall zu bringen, indem sie beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte die Klage eingebracht haben, eben sozusagen dieses Monopol ist ein Eingriff in die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Letztendlich ist gelungen, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat 1993 entschieden, dass Österreich die Gesetze ändern muss und es neben einem öffentlich-rechtlichen auch einen privaten Rundfunk geben muss. Und 1994 war es dann soweit, dass es das erste Regionalradiogesetz gegeben hat. Ich tue es jetzt abkürzen, da hat es dann wieder Klagen gegeben, weil es nur kommerziell gegeben hat. Und dann ist wieder ein neues Regionalradiogesetz gemacht worden. Und 1998 1997 ist dieses ORF-Monopol letztendlich wirklich gefallen. Und seitdem gibt es Privatrundfunk. Und 1998 sind die ersten freien Radios in Österreich on air gegangen. In Innsbruck hat auch das ein bisschen länger gedauert. Wir haben am 5.9.2001 den ersten Lizenzbescheid gekriegt und sind seit 6.7.2002 on air, 24 Stunden am Tag, jeden Tag. Seit 2003 gibt es uns nicht nur mit Radio, sondern auch bei Livestream, und seit 2015 ungefähr gibt es auch eine App. Wie schaut es mit der Zeit aus? Oh. Dann kürze ich das jetzt auch nochmal ab. Also ein freies Radio, das ist jetzt nicht unsere Erfindung, sondern gibt es weltweit immer. Freie Radios stehen immer für eine offene Gesellschaft, versuchen immer eine Plattform zu sein, dass Menschen aus der Zivilgesellschaft die Möglichkeit haben, ihre Themen selber bei Radios on air zu bringen. Freie Radios sprechen sich immer gegen jede Form der Diskriminierung aus. Freie Radios müssen sich natürlich trotzdem an alle Gesetze, die zum Teil eh schon erwähnt worden sind, und rechtlichen Vorschriften für Medien halten. Freie Radios setzen sich in Österreich aber auch noch selber strengere Regeln in Form der Charta der freien Radios, die alle einhalten müssen, um als freies Radio, also alle auch in ihren Statuten verankern müssen, um als freies Radio zu gelten in Österreich. Freie Radios sind immer nicht kommerziell und gemeinnützig organisiert. In unserem Fall, wir sind ein Verein. Es gibt aber auch andere Formen wie gemeinnützige GmbHs und so weiter. Die freien Radios in Österreich haben sich auch noch das gesetzt, dass das Programm werbefrei ist, mit dem Hintergedanken, wer zahlt, schafft an, um sich dem nicht auszusetzen und über das nicht auch wieder Menschen auszuschließen, Programm machen zu können, gibt es eben auch diese Entscheidung, das Programm ist frei von Werbung. Wir arbeiten auch ganz viel im Bereich Ausbildung, in Bezug auf Radioausbildung, aber auch in Bezug auf Medienkompetenz. Wir arbeiten viel mit Schulen zusammen, mit der Uni, mit Kultureinrichtungen, mit Bildungseinrichtungen. Im letzten Jahr waren es 70 Workshop-Einheiten, wo 650 Menschen daran teilgenommen haben. Wir seien sehr vernetzt, österreichweit. In Österreich gibt es 14 freie Radios. Wir seien, es gibt aber europaweite und weltweite Vernetzungen. Es passiert Programmaustausch zwischen den Radios. Es gibt gemeinsame Projekte, wie zum Beispiel, auf das gehe ich dann ganz zum Schluss nur ein, also wie das zum Beispiel eines ist. Vielleicht nur kurz zum Programm. Das Programm erfolgt immer eigenredaktionell. Das heißt, alle, die eine Radiosendung machen, handeln eigenredaktionell, natürlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und im Rahmen der Charta der Freien Radios Österreich. Aber sie bestimmen selber, über welches Thema reden sie, in welcher Sprache und was für Musik sie spielen. Es gibt Sendungen aus dem Bereich Kultur, Gesellschaft, Politik, Gesundheit, Sport, viele Musiksendungen. Und es geht darum, dass Menschen, Personen, Themen, die sonst in den Medien völlig untergehen oder wenig präsent sein, die Möglichkeit haben, auch dazu befähigt werden, dass nicht nur über sie gesprochen wird, sondern dass sie auch fähig sein und die Möglichkeit haben, über sich, also selber zu sprechen. Wir haben im Moment 99 regelmäßige Sendungen, davon sind 69 einmal monatlich, 6 14-tägig und 24 wöchentlich. Die werden von 159 sendungsverantwortlichen Personen gemacht. Also es gibt Sendungen, wo nicht nur eine Person allein da sitzt, aber die sozusagen auch ihren Kopf nach außen hinhalten und die Verantwortung für den Inhalt ihrer Sendungen übernehmen, in 12 verschiedenen Sprachen. Und von diesen 159 Menschen seien 103 männlich, 54 weiblich, 2 Transgender und sie kommen aus 20 Nationalitäten. Also es gehen wahnsinnig viele Menschen bei uns ein und aus und es passiert viel, weil wir das Gefühl haben, es gibt Sachen, die trotzdem noch sehr wichtig sein, über die aber niemand spricht, machen wir auch Projekte oder gehen konkret auf Menschen zu und laden sie ein, Radiosendungen zu machen und versuchen sie halt so viel wie möglich dabei zu unterstützen, dass das auch möglich ist, dass sie das machen können. Die Freien Radios in Österreich arbeiten sehr eng zusammen, also einerseits Programmaustausch, es gibt dabei immer wieder gemeinsame Projekte. Mit Morgen fängt ein Projekt an, das heißt Stimmlagen, mit zu dem Titel Wer schützt Europa wo? Da machen meines Wissens 12 von den 14 Radios mit, 10, die alle eine Stunde Programm gestalten, also die Radiomacherinnen dort, und sich irgendwie mit der Frage auseinandersetzen, wer schützt Europa wo? Startet morgen am Nationalfeiertag um 16 Uhr, glaube ich. Gell? Ja. Und das ist auch so ein Projekt, das gibt es schon seit ein paar Jahren. Also wie gesagt, wir machen viel Ausbildungsprojekte mit Schulen und um das hörbar zu machen, gibt es den sogenannten Schulradiotag einmal im Jahr, wo einfach alle Radios eine halbe Stunde Programm beisteuern, wo Schülerinnen das Programm gestalten. Und heuer wird es auch so sein, dass auch der ganze Tag von Schülerinnen moderiert ist, von vorne bis hinten. Ja. Und ich könnte jetzt noch 5 Stunden reden. Ganz wichtig vielleicht noch, die Zukunft des Radios, haben wir eh vorher gesehen, ist weg von diesen starren, terrestrischen Menschen sitzen im Auto oder neben dem Radio. Aus diesem Grund ist total wichtig, auch immer diese Online-Geschichte mitzudenken. Wir haben schon seit Ewigkeiten über den Verband der Freien Radios dieses Archiv Cultural Broadcasting Archive viele, viele Jahre sehr im grauen bis illegalen Bereich, seit einigen Jahren jetzt höchst legal. Das Archiv, wo mit Stichtag heute über 90.500 Audiofiles drinnen sind. Das wird bestückt von allen freien Radios, aber auch von Menschen, die Audiobeiträge machen, aber jetzt nicht fix beim Radio sein. Auf Draht? Auf Draht? Auf Draht?
Ja, ich bin mit dem Verband der freien
Radios. Ah, okay. Okay, Entschuldigung. Und die Idee dahinter ist, dass eben weg von diesen terrestrischen, auch in Archivform Radiobeiträge nachgekocht werden können. Aber das Archiv kann man natürlich auch super nutzen als, für Recherchen, als Quelle für Informationen. Man muss nicht immer alles selber machen. Wenn jemand mit irgendjemand schon ein Interview gemacht hat, kann man unter Umständen auf das zurückgreifen. Und in Zukunft wird es so sein, dass sowas total wichtig ist, weil eben Menschen selber bestimmen wollen, wenn sie was anhören oder nicht. Okay, viel zu lange geredet, sorry. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.